podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tonspurforschung. Direkt gegenüber des Hauptgebäudes der Ludwig-Maximilians-Universität in München liegt ein ebenso schönes Gebäude am Professor-Huber-Platz, in dem ich bislang noch nicht war. Hier haben die Juristen ihr Domizil und einen von ihnen treffe ich heute, und zwar Professor Christian Walter. Er hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Völkerrecht inne. Sein Büro liegt ziemlich versteckt im Erdgeschoss. Man muss durch eine kleine Bibliothek hindurch, bis man bei ihm ist. Und Christian Walter beschäftigt sich mit vielen Themen. Zwei davon habe ich jetzt mal rausgepickt und über die möchte ich ausführlicher mit ihm sprechen. Im ersten geht es um die Begriffe Staat und Religion in Deutschland. Und da lassen wir ihn jetzt am besten selber mal zu Wort kommen.
Die Bedeutung der christlichen Kirchen nimmt ab. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung neuer Religionsgemeinschaften oder neu nach Deutschland gekommener Religionsgemeinschaften, müsste man für den Islam besser sagen. Aber es gibt eben auch neue in Form von kleinen Gruppierungen, Sekten. Diese Fragen nehmen an Bedeutung zu. Und das bewegt sozusagen das Staatskirchenrecht, führt dazu, dass man, glaube ich, eher, wie ich versucht habe, in dem Begriff auch zum Ausdruck zu bringen, besser von Religionsverfassungsrecht sprechen sollte als von Staatskirchenrecht.
Wenn man an Religion und Recht denkt, dann denkt man an die jüngsten Urteile, die es gab, die Schlagzeilen gemacht haben. Kruzifix, dürfen die zum Beispiel in öffentlichen Räumen, in Klassenräumen und so weiter sein, oder das Kopftuchverbot. Aber das geht noch darüber hinaus, oder?
Ja, das geht darüber hinaus. Religiöse Symbole in der Öffentlichkeit polarisieren sehr. Deswegen erlangt das Aufmerksamkeit. Es gibt aber im praktischen Leben ganz andere Fragen, die vielleicht nicht ganz so sehr polarisieren, aber auch für Schlagzeilen sorgen. Die Kündigung einer Kindergärtnerin bloß, in Anführungszeichen bloß, weil sie ein zweites Mal heiratet oder einen Mann heiratet, der ein zweites Mal heiratet. Das sind Dinge, die die Leute auch bewegen. Also diese Dinge, die natürlich auch in Deutschland historisch stark gewachsen sind, sind auch in Bewegung.
Das heißt, wir reden jetzt nicht über das typische Personal der Kirche, nicht über die Pfarrer zum Beispiel, sondern man muss daran denken, dass auch Krankenhäuser, Kindergärten und solche Einrichtungen verwaltet werden von der Kirche.
Genau, verwaltet werden, von ihr getragen sind. Und da ist ja zunächst mal auch prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, dass die Kirche dann in solchen Einrichtungen auf bestimmten Grundsätzen besteht, die ihr wichtig sind. Und dazu gehören Grundsätze, die die Lebensführung des Personals betreffen. Dazu gehören aber auch vielleicht Grundsätze, wie man die Arbeit in der entsprechenden Einrichtung insgesamt organisiert. Gleichzeitig ist es auch so, dass man sagen muss, dass dieses Personal, was ein nicht geistliches Personal ist, häufig Tätigkeiten ausübt, die es im privaten Bereich außerhalb der Kirche genauso gäbe und gibt. Und dass von diesem Personal elementare Grundrechte, das Recht auf Persönlichkeit, das Recht zu heiraten, was nicht ein Recht ist, nur einmal zu heiraten, betroffen sind, und dass man irgendwie zum Ausgleich bringen muss, einerseits das kirchliche Recht, das sogenannte kirchliche Selbstbestimmungsrecht, über Grundsätze in der Einrichtung zu bestimmen, mit den Individualrechtspositionen betroffener Personen.
Das ist ein Dilemma, an das ich selber noch gar nicht gedacht habe. Aber klar, es arbeiten so viele Menschen bei Einrichtungen der Kirche, bei der Caritas zum Beispiel. Sie arbeiten in Kindergärten oder Krankenhäusern. Aber wenn sie streiken wollen, um auf ungerechte Arbeitsbedingungen hinzuweisen, haben sie ein Problem. Denn dann stehen sie plötzlich zwischen Gewerkschaft und Kirche.
Die Gewerkschaften haben ein grundrechtlich garantiertes Recht auf Mitwirkung an den Arbeitsbedingungen, auf Einflussnahme auf die Arbeitsbedingungen. Dazu gehört etwa dann auch das Recht, darauf hinzuwirken, dass Tarifverträge abgeschlossen werden und diese Arbeitsbedingungen notfalls auch mit Streiks, also mit Arbeitskampfmaßnahmen, so durchzusetzen, wie sie sie haben wollen. Dagegen steht aus der Sicht der Kirche und ihrem Selbstbestimmungsrecht das Konzept der kirchlichen Dienstgemeinschaft, was verlangt, dass alle gemeinsam an einem Auftrag arbeiten und was nach Auffassung der Kirche ein kampfmäßiges Sich-Auseinandersetzen ausschließt.
Recht ist also nicht gleich Recht, wie mir scheint. Jetzt ist die Rede von Kirchenrecht und Arbeitsrecht. Später geht es dann weiter um Völkerrecht. Wer beschließt denn nun eigentlich, welches Gesetz gilt oder gerade wichtiger ist?
Also grundsätzlich ist es im Arbeitsrecht so, dass das staatliche Arbeitsrecht zur Anwendung kommt. Das gilt sowohl für den Kündigungsschutz im Individualarbeitsrecht als auch für das Kollektivarbeitsrecht, was das Aushandeln von Arbeitsbedingungen angeht. Das wird aber modifiziert durch Grundrechtspositionen und die sind gleichwertig. Die individuelle Grundrechtsposition im Individualarbeitsrecht wäre eben das vorhin schon genannte Recht auf Ehe oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht und auf der Seite der Kirche das kirchliche Selbstbestimmungsrecht, was auch in der Religionsfreiheit und in Deutschland darüber hinaus noch in der Weimarer Reichsverfassung, die insoweit weiter gilt, garantiert ist. Die sind gleichwertig und müssen miteinander nach allgemeiner Grundrechtsdogmatik in einen, wie man sagt, schonenden Ausgleich gebracht werden.
Ein schonender Ausgleich, ein schöner Begriff. Stelle ich mir aber dann gar nicht so schonend vor wahrscheinlich, oder? Wenn es um die Diskussionen geht.
Naja, also man kann versuchen, Zwischenformen zu finden. Die Frage ist immer, ob das für beide Seiten Formen sind, mit denen man noch leben kann. Im Individualarbeitsrecht etwa sagt man, die Kirche muss Abstufungen vorsehen. Man kann nicht die gleichen Loyalitätsanforderungen an einen Chefarzt in einer Klinik wie an etwa den Hausmeister stellen. Und entsprechend dieser Abstufungen kann man dann eben von dem einen mehr und von der anderen weniger an Loyalität verlangen. Im Kollektivarbeitsrecht ist das ein bisschen schwieriger. Man könnte ja jetzt auch sagen, wir machen verschiedene Gruppen, die Krankenschwestern, das ärztliche Personal, das Personal, was eher die, sagen wir mal, Reinigungsdienste übernimmt und versucht, die unterschiedlich zu behandeln. Wenn man das macht, ist aber eigentlich der Gedanke einer einheitlichen Dienstgemeinschaft schon aufgelöst. Das ist im Moment einer der großen Streitpunkte. Da müsste man sich dann vielleicht überlegen, lassen sich alternativ Mitwirkungsrechte für Gewerkschaften denken, unterhalb des Streikrechts, die aber doch in ihren Wirkungen möglichst nahe an das klassische Aushandeln im Rahmen von Tarifverträgen kommen. All das wären Ideen, wie man einen schonenden Ausgleich zustande bringen kann. Es steckt in dem Wort schon drin, dass beide Seiten irgendwie ein Stück weit auf das verzichten müssen, was ihnen vollumfänglich grundrechtlich zustünde. Das zu leisten ist dann eben Aufgabe der staatlichen Gerichte.
Aber das scheint doch das zu sein, was Sie reizt, oder?
Das ist natürlich was, was mich reizt. Es ist was, wo man im Vorfeld sozusagen sich auch von konkreten Rechtsstreitigkeiten sich Gedanken machen kann, wie könnte das aussehen. Es ist auch was, wo man sagen muss, dass vielleicht doch die Tradition, wie sie in Deutschland in den letzten 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich entstanden ist, so aussieht, dass sie das kirchliche Selbstbestimmungsrecht sehr, sehr hoch gehalten hat und tendenziell die Individualrechtspositionen dahinter zurücktreten mussten. Das ändert sich jetzt mit der wachsenden Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention, die mit 47 nationalen Traditionen zurechtkommen muss und die, weil es zunächst mal eben Individualgrundrechte sind, gerade die andere Seite stärker betont. Und das zwingt jetzt die deutschen Gerichte auch stärker über die Rechtspositionen etwa einer Kündigung betroffener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachzudenken, stärker über die Rechtspositionen der Gewerkschaften aus dem Koalitionsrecht, was ein Teil der Vereinigungsfreiheit ist, nachzudenken. Und dadurch ändern sich sozusagen die bisher relativ festgefügten Rechtsprechungslinien.
Das Arbeitsrecht ist also die eine Sache. Die andere, an die ich sofort gedacht habe bei diesem Thema, war das Kopftuchverbot. Also eigentlich die Integration anderer Religionsgemeinschaften in unsere Gesellschaft, in unseren Alltag.
Integration, würde ich erst mal sagen, ist keine primäre Aufgabe der Rechtsprechung. Das ist eine politische Aufgabe. Man kann vielleicht an dem Stichwort Integration ganz schön erkennen, dass es schwierig ist, mit einem solchen Integrationsproblem umzugehen, indem man sagt, ich ignoriere die Religion der Betroffenen. Das ist eine neu nach Deutschland zugewanderte Gruppe von Personen, die sich sehr stark über Religion definieren. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich der falsche Ansatz zu sagen, man ignoriert das, denn dann würde man das, was identitätsprägend ist, ignorieren. Ich würde eher sagen, bevor man zur Rechtsprechung geht, es ist eine politische Gestaltungsaufgabe. Man muss versuchen, Wege zu entwickeln, in dem Bereich Religion Integrationsangebote zu machen. Dazu gehört meines Erachtens der islamische Religionsunterricht. Dazu gehört auch die Herausbildung islamisch-theologischer Studiengänge an staatlichen Universitäten. Beides wären Beispiele für Angebote, die Muslime in ihren Bedürfnissen gleich zu behandeln gegenüber den beiden christlichen Religionen.
Islamischer Religionsunterricht. In meiner Kindheit gab es gerade mal katholischen und evangelischen Religionsunterricht und die Evangelen waren da schon die Exoten.
Also es ist natürlich sehr stark regional abhängig. Man muss auch bedenken, dass Schulfragen Ländersache sind. Also es ist auch natürlich nicht in allen Bundesländern gleich. Es gibt aber in vielen Bundesländern Bemühungen, auch für die Muslime, ich sage jetzt mal vorsichtig, so etwas wie einen Religionsunterricht anzubieten. Das zentrale Problem besteht darin, dass in Deutschland bislang Religionsunterricht, so wie er im Grundgesetz vorgesehen ist, ein sogenannter konfessionsgebundener, also aus der Binnenperspektive der Religionsgemeinschaft gespeister Religionsunterricht ist. Es ist keine Religionskunde, die objektiv, in Anführungszeichen objektiv, versuchen würde, verschiedene Religionen zu betrachten, von außen drauf schaut, sondern es ist eine Binnenperspektive. Und die Binnenperspektive setzt voraus, dass die jeweilige Religionsgemeinschaft auch in der Lage ist, prinzipielle Anforderungen, was den Inhalt angeht, was das Lehrpersonal angeht, zu formulieren, damit der Staat das aufnehmen kann.
Bei den Christen ist das einfach. Dort ist alles hierarchisch organisiert und es gibt zentrale Ansprechpartner. Bei den Muslimen dagegen gibt es nicht die eine Institution, die zuständig ist. Dafür muss jetzt eine Lösung gefunden werden. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise wird ein Beirat auf Landesebene eingerichtet, der sich aus Vertretern der großen muslimischen Verbände, aus ungebundenen Vertretern und aus Theologen zusammensetzt. Sie sollen dann gemeinsam entscheiden, wer als Lehrer geeignet ist, wie die Prüfungsanforderungen aussehen und der Lehrplan. Vom Thema Islamunterricht kann man doch jetzt wunderbar in den Nahen Osten springen und zum Thema Völkerrecht übergehen. Habe ich mir zumindest so gedacht. Aber Christian Walter bremst zurecht.
Also ich sehe so ein kleines bisschen das Problem darin, wenn man sozusagen von dem Thema Islam und Muslime in den Nahen Osten und in die furchtbare Gewalt, die da derzeit herrscht, springt, dass damit eine Assoziation einhergeht, sozusagen Islam und Gewalt, die problematisch ist. Und dazu würde ich gerne sozusagen vorwegschicken, dass ich glaube, dass man bei Religion immer beides bedenken muss. Also Religion hat sozusagen einerseits ein enormes Integrationspotenzial. Sie setzt offenbar in Leuten die Bereitschaft frei, sich für Dinge zu engagieren, was sie sonst nicht tun würden. Es ist im wohlverstandenen öffentlichen Interesse, sich darum zu kümmern und sich zu bemühen, diese Effekte von Religion nutzbar zu machen. Und sie hat sozusagen eine dunkle Seite oder eine Schattenseite, dass sie auch Gewaltbereitschaft erzeugt und extremistische Gruppen hervorbringt, die für die Gesellschaft insgesamt problematisch sind. Und deswegen ist man immer auch gut beraten, so eine Art Gefahrenabwehrrecht, also Religionsrecht als Gefahrenabwehrrecht, auch vorzuhalten. Aber es ist mir eben wichtig, dass man beide Seiten sieht und dass man nicht nur die Gewaltseite sieht, sondern dass man die Dinge, die wir über Integration gerade in Deutschland besprochen haben, auch auf dieser positiven Seite sieht.
Absolut richtig so. Dann fangen wir vielleicht einfach mal ganz elementar an. Und zwar mit der Frage, was Völkerrecht eigentlich ist.
Im Vordergrund für das Völkerrecht stehen die Regeln, die es für den Umgang mit Gewalt gibt. Das Gewaltverbot, die Ausnahmen vom Gewaltverbot, die Möglichkeiten, die Handlungsmöglichkeiten, die die Vereinten Nationen haben und natürlich vor allem der Schutz der Rechte der Zivilbevölkerung. Und diese Dinge sind, sagen wir mal, auf einer sehr abstrakten Ebene im Völkerrecht noch leicht zu fassen und leicht zu formulieren. Schwierig wird es immer dann, wenn es runter ins Konkrete geht, wenn man faktische Situationen vor Ort beurteilen muss. Wer war für die Anschläge etwa oder die Gewaltmaßnahmen, die zu der Tötung von über 100 Zivilisten geführt haben, wer war da verantwortlich? War es alleine die Regierung? Waren andere dabei? Da wird es dann natürlich sehr, sehr schwierig. Aber die Rechtsfragen im Hintergrund, dass man sowas nicht darf zum Beispiel, dass es auch im Völkerrecht Regeln gibt, die einer Regierung verbieten, die eigene Bevölkerung zu massakrieren, sowieso, sie zu foltern, sie zu misshandeln, das ist eigentlich inzwischen selbstverständlich. Das war vor 50 Jahren noch anders, aber heute ist es anerkannt, dass es menschenrechtliche Regeln gibt, die die eigene Regierung binden gegenüber ihrer Bevölkerung.
Es wurden also Regeln aufgestellt, was erlaubt ist und was nicht. Nur frage ich mich da, kann es solche Regeln überhaupt geben? Regeln, die für alle Kulturen und Länder gültig sind? Ist das heutige Völkerrecht allein aufgrund seiner Entstehung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht sehr westlich geprägt?
Das Völkerrecht ist wahrscheinlich in einigen Stellen westlich geprägt. Es ist in anderen Stellen aber so universell, dass man wahrscheinlich die Prägung auch gar nicht ausmachen kann. Der Bereich der Menschenrechte ist natürlich einer, wo man vielleicht schon merkt, da gibt es unterschiedliche Prägungen. Da ist aber auch mein Eindruck, dass die Standards auf universeller Ebene keineswegs so deutlich sind, dass man jetzt sagen kann, da setzt sich immer die westliche Vorstellung durch. Wir haben etwa im Zusammenhang mit dem Karikaturenstreit im Menschenrechtsrat starke Auseinandersetzungen gehabt über die Frage, ob nicht die Tatsache, dass ein Staat solche Karikaturen zulässt, Diskriminierung gegenüber einer bestimmten Religion ist, die nämlich Adressat dieser Karikaturen ist. Wo es eine Mehrheit aus islamisch geprägten Staaten gab, die sich mit dieser Position durchgesetzt haben. Während das westliche Verständnis von Meinungsäußerungsfreiheit, was sagen würde, also solche Provokationen müssen wir aushalten, da eben keine Mehrheit gefunden hat. Also da sind schon auch die Dinge ein bisschen in Bewegung. Ich würde an der Stelle immer eine Lanze für die Meinungsäußerungsfreiheit brechen. Aber man muss eben auch zur Kenntnis nehmen, dass sozusagen in diesem weltweiten Menschenrechtsdiskurs die Frage, ist das nicht eigentlich eine Diskriminierung, offenbar von vielen anders gesehen wird. Wir unterscheiden im Völkerrecht zwei Arten von Regeln. Wir unterscheiden Regeln über die Frage, ob ein Krieg zu Recht geführt wird. Das ist in alter lateinischer Terminologie das sogenannte Jus ad bellum. Darf ich den Krieg führen? Und davon getrennt, schon teilweise kodifiziert seit Mitte des 19. Jahrhunderts, das sogenannte Recht im Krieg, das Jus in bello, was Regeln formuliert, die einzuhalten sind, wenn Krieg geführt wird. um wenigstens Mindeststandards an Humanität zu gewährleisten. Und dazu gehören eben der Schutz der Zivilbevölkerung, der Schutz von Verwundeten, die Art und Weise, wie ich Kriegsgefangene behandeln darf, auch das Verbot bestimmter Waffenarten, die sogenannte übermäßige Leiden verursachen können. Also es ist keineswegs so, dass es im Krieg keine Regeln gäbe. Und es ist auch keineswegs so, dass diese Regeln immer gebrochen würden. Natürlich gibt es Exzesse, aber man kann zum Beispiel ja auch sehen an der Aktivität der internationalen Strafgerichtshöfe, dass vielleicht mit starker zeitlicher Verzögerung, wenn man die Prozesse etwa gegen den General Mladic jetzt ansieht, aber eben doch am Ende irgendwann eine strafrechtliche Ahndung oder jedenfalls eine Ahndung von schweren Rechtsbrüchen stattfindet. Also insofern wehren wir uns im Völkerrecht immer gegen den Vorwurf, das seien Regeln, die würden aufgestellt, aber wenn es darauf ankäme, würden sie nicht eingehalten. Ich glaube, gerade die internationale Strafgerichtsbarkeit ist eigentlich ein Beleg dafür, dass das, wie gesagt, teilweise mit großer Verzögerung, aber am Ende eben doch auch in dieser Situation des Krieges funktionieren kann.
Es gibt also weltweite Standards der Menschenrechte, an denen niemand zweifelt. Das ist schon mal gut zu wissen. Menschenrechtsverletzungen sind aber weiterhin an der Tagesordnung.
Worüber es gerade aus Russland und China eben noch Uneinigkeit gibt, ist die Art und Weise, wie man mit solchen Menschenrechtsverletzungen umgeht. Nimmt man das zur Kenntnis und kritisiert es nur? Oder soll es in solchen extremen Fällen nicht doch die Möglichkeit geben, dass die internationale Gemeinschaft dann auch militärisch interveniert? Da sind Russland und China deutlich zurückhaltender als andere Staaten. Aber dass derartige Verletzungen Brüche des Völkerrechts sind, das wird nirgendwo bezweifelt.
Und dann ist die Frage, ab welchem Punkt greift man ein?
Genau, das ist eine schwierige Frage, ab welchem Punkt greift man ein? Es ist auch immer eine militärisch-strategische Frage. Macht man es eigentlich besser, wenn man eingreift? Dazu gehört sicher auch die strategische Überlegung, welche Gruppierungen kommen nach? Riskiert man nicht, einen Diktator vielleicht aus dem Amt gejagt zu haben, aber dann hinterher eigentlich Gruppierungen zu haben, unter denen es sogar schlechter wird? Das sind natürlich, sagen wir mal, aus der Sicht der betroffenen Bevölkerung schwierige Überlegungen, wenn man sagt, man greift nicht ein, weil man hinterher vielleicht meint, es wird noch schlimmer. Trotzdem sind es, glaube ich, Erwägungen, die man anstellen muss. Denn wenn die Konsequenzen eines militärischen Eingreifens dazu führen würden, dass es hinterher für alle Beteiligten, und zwar auch noch in anderen Ländern, dramatischer würde, als es jetzt schon ist, dann, so schlimm das für die Betroffenen ist, müsste man eben doch sagen, dann ist es nicht sinnvoll, es in dieser Situation zu tun.
Ein Stichwort, das ich in diesem Zusammenhang immer wieder gelesen habe, war die Responsibility to Protect, also die Verantwortlichkeit zu schützen.
Es ist entstanden nach den furchtbaren Massakern in Ruanda und Burundi, wo tatsächlich im Westen, es ist eine kanadische Regierungskommission gewesen, die das dann ausgearbeitet hat, aber auf Bitten eines Generalsekretärs, der aus Schwarzafrika kam, nämlich Kofi Annan, also insofern auch wieder nicht rein westlich, eine Konzeption entwickelt wurde, die versucht hat, davon wegzukommen, immer Menschenrechte gegen Souveränität zu stellen. Also sozusagen die staatliche Souveränität würde eigentlich beinhalten, ich darf zunächst mal auf meinem Staatsgebiet tun und lassen, was ich will. Und dann kommen immer die Menschenrechte dagegen und man muss das irgendwie, da wäre wieder der schonende Ausgleich, irgendwie in einen schonenden Ausgleich bringen. Während Responsibility to Protect eben sagt, ich habe keine Souveränität, meine Bevölkerung zu misshandeln, sondern die Souveränität beinhaltet gewissermaßen die Verpflichtung, die Verantwortlichkeit, so ist es ja formuliert, Responsibility, die Verantwortlichkeit, die eigene Bevölkerung auch zu schützen. Vor Angriffen durch Dritte, aber eben auch vor Angriffen durch die Regierung selbst. Und so ist es konzeptionell in den Papieren, die dem vorausgegangen sind, bevor es dann sozusagen Eingang in die UN gefunden hat, so ist es konzipiert, dass für den Fall, dass ein Staat nicht in der Lage ist, seine eigene Bevölkerung zu schützen, diese Verantwortlichkeit auf die internationale Gemeinschaft übergehen soll. Und dort würde sie von der UNO wahrgenommen.
Und wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine eigene Bevölkerung zu schützen, dann greifen die Vereinten Nationen ein?
Die Frage ist tatsächlich eben die der Eingriffsschwelle. Was muss passieren, damit ich von außen eingreifen darf? Und so wie das jetzt eben im Moment in den Vereinten Nationen, wie auch die Kompetenzen verteilt sind, ist allein der Sicherheitsrat befugt, eine solche Entscheidung zu treffen. Wodurch schon eine ganz gute Bremse gegen übermäßiges Eingreifen eingebaut ist. Es gibt mit Russland und China zwei Staaten, die traditionell zurückhaltend sind, weil sie die Souveränität an der Stelle eben doch noch etwas anders gewichten. Man hat mit Libyen jetzt einen ersten Beispielsfall. Man hat Ruanda vor Augen, sodass ich etwa sagen würde, wenn die Grenze des Völkermords überschritten ist, dann ist es wohl zulässig. Während wenn die Meinungsäußerungsfreiheit nicht in dem Umfang gewährleistet wird, wie wir uns das vielleicht im Westen vorstellen, dann wäre die Grenze sicher bei weitem noch nicht erreicht. Wie schwer das Ausmaß, wenn man jetzt mal unterhalb der Schwelle des Völkermords bleibt, von Folterungen, Tötungen der Zivilbevölkerung sein muss, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darüber wird sicher immer gestritten werden. Es ist auch, glaube ich, das kann man sogar noch als allgemeine Einschätzung formulieren, es besteht sicher wenig Begeisterung bei den Staaten, die das tun könnten, überall zu intervenieren. Das riskiert eigene Soldaten. Man braucht politische Mehrheiten in den jeweiligen Staaten, die ihre Regierungen tragen. Es ist nirgends populär, sowas zu tun. Wir müssen nur unsere deutsche Diskussion angucken.
Aber sollten Staaten generell in andere Staaten eingreifen? Steht uns das überhaupt zu?
Also es gibt gerade in Deutschland natürlich und prinzipiell natürlich auch zu Recht, das will ich gar nicht bestreiten, Leute, die sagen, man macht die Dinge nur schlimmer, wenn man eingreift. Man kennt die Verhältnisse vor Ort nicht. Man weiß nicht, was man damit für Effekte auslöst und welche Personen dann, wenn man, siehe Libyen, einen Diktator aus dem Amt gejagt hat, das Ruder übernehmen und ob die Sache wirklich besser wird. Also soll man es lieber lassen. Das ist auch eine Haltung, die man durchaus respektieren muss. Ich finde nur, dass man dazu sagen muss, dass wenn man nicht eingreift, man eben mitverantwortlich wird für die Personen, die durch die dann im Amt verbleibende Regierung ihr Leben verlieren. Ja, also das Nicht-Eingreifen in Syrien erzeugt Mitverantwortung für das, was das dortige Regime im Moment tut. Es ist einfach ein Dilemma. So müsste man es, glaube ich, formulieren. Es ist ein Dilemma, was man nicht auflösen kann. Das Eingreifen erzeugt Mitverantwortung, weil man dann aktiv an Kampfhandlungen beteiligt wird. Das wird dazu führen, dass Menschen ihr Leben verlieren. Aber man muss eben, finde ich, auch dazu sagen, dass das Nicht-Eingreifen genauso dafür sorgt, dass Menschen ihr Leben verlieren und dass man deswegen dafür eine Mitverantwortung trägt. Und die schwierige Situation, in der eben alle diejenigen sind, die in einer solchen Situation politische Verantwortung tragen, ist, dass sie in irgendeiner Form eine Entscheidung treffen müssen. Auch die Entscheidung, nicht einzugreifen, sorgt dafür, dass sie für die Konsequenzen mitverantwortlich sind.
All das zeigt mir immer deutlicher, dass Recht nicht schwarz-weiß ist. Es gibt nicht nur richtig und falsch, außer wenn es um die Menschenrechte geht.
Nee, es kommt eben tatsächlich auf den jeweiligen Bereich an. Sie haben die Menschenrechte ja gerade selber schon genannt. Da würde ich schon sagen, da gibt es bestimmte Dinge, das Folterverbot etwa, das Genozidverbot, die sind so klar, dass man daran nicht rütteln kann. Aber auch bei den Menschenrechten muss man natürlich sagen, in dem Moment, wo sie gegenläufige, grundrechtlich, menschenrechtlich abgesicherte Rechtspositionen haben, ist das auch nicht mehr so klar, wie die Sache ausgeht. Ob in einer bestimmten Situation eingegriffen wird oder nicht, ist eine politische Entscheidung. Das Recht kann nur sagen, hier ist die Schwelle überschritten, hier dürft ihr eingreifen. Denn das sollte man vielleicht auch nochmal zur Responsibility to Protect dazu sagen. Es ist keine Obligation to Protect. Es ist nicht so und wird meines Erachtens auch auf absehbare Zeit sich nicht durchsetzen, dass wir eine echte Verpflichtung zum Schutz haben, im Sinne einer Rechtspflicht. Sondern es bleibt eine politische Entscheidung, die im Moment im Sicherheitsrat konzentriert ist. Und deswegen kann da auch, etwa aufgrund der Veto-Position Russlands und Chinas, eine Entscheidung negativ ausgehen, selbst wenn viele andere der Meinung wären, man sollte hier eingreifen. Es gibt keine Pflicht.
Zurück zum Beispiel Libyen. Da gab es Muammar al-Gaddafi, den Diktator. Was wäre gewesen, wenn er nicht erschossen worden wäre? Wie wäre es weitergegangen?
Das ist eine interessante Frage, über die ich auch gerne immer spekuliere. Es gab ja einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs, der prinzipiell alle Vertragsparteien des Internationalen Strafgerichtshofs, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, bei dem eben diejenigen Staaten, die Vertragspartei sind, verpflichtet sind, Personen, für die der Gerichtshof einen Haftbefehl ausgestellt hat und darum ersucht hat, dass sie festgenommen und überstellt werden, dass sie dann die Personen eben auch festsetzen und an den Gerichtshof nach Den Haag übermitteln. Nun hat, wie man sich leicht vorstellen kann, dass Libyen Gaddafis diesen Vertrag nicht unterschrieben. Der Sicherheitsrat hat aber in einer Resolution Libyen verpflichtet, mit dem Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten. Und der Internationale Strafgerichtshof hat das so verstanden, dass Libyen selbst verpflichtet ist, Gaddafi festzunehmen, im Übrigen auch seinen einen Sohn und den Geheimdienstchef al-Senussi, und nach Den Haag zu überstellen. Und die Frage, die sich dann eben gestellt hätte, wäre gewesen, wie wird sich Libyen verhalten? Werden sie selbst das Strafverfahren durchführen wollen, wozu sie nach dem römischen Statut über den Internationalen Strafgerichtshof auch im Prinzip berechtigt sind. oder hätten sie Gaddafi an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt?
Die Frage lässt sich nicht mehr klären. Allerdings gibt es eine ähnliche Frage, wenn es um den Sohn Gaddafis geht. Er ist derzeit in Libyen in Haft und es wird debattiert, ob er nach Den Haag überstellt werden soll oder nicht. Bislang klingt das alles sehr logisch, sehr theoretisch. Aber wenn ich mir jetzt mal die einzelnen Entscheidungen genauer ansehe, dann geht es hier um Kriege, um Gräueltaten, um Gewalt und Hass. Und so stellt sich mir die Frage, gibt es im Recht Platz für Empathie?
Das wäre ja zunächst mal was eigentlich konkrete Personen betreffen müsste. Strafrechtlich gesprochen ist das eine Frage der Schuld, wo so ein Faktor vielleicht eine Rolle spielen kann, wo man sich natürlich auch fragen muss, was hat eine Person dazu getrieben, bestimmte Dinge zu tun und wo die Dinge, die Empathiefaktoren wären, warum man nachvollziehen kann vielleicht, warum eine Person bestimmte Dinge getan hat, dann im Strafmaß auch eine Rolle spielen würden.
Das kann ich nachvollziehen. Bei den Verfahren, die ich als Lokaljournalistin im Amtsgericht erlebt habe, kam durchaus für den ein oder anderen Angeklagten Empathie auf. Bei so großen Konflikten oder Kriegen wird es schon schwieriger. Aber vielleicht ist das auch die falsche Frage.
Was man sich tatsächlich sehr fragen kann, ist, ob diese gerichtsförmige Lösung, wir machen Strafverfahren gegen die auch Leitungsspitze, ob die für alle Fälle die richtige und angemessene Lösung ist. Für den Jugoslawien-Konflikt hat man diese Meinung vertreten und das ja letztlich auch durchgesetzt. Über die Jahre hinweg daran festgehalten, gerade das Leitungspersonal muss festgenommen, muss an das Jugoslawien-Tribunal nach Den Haag überstellt werden und dort auch in Strafverfahren verurteilt werden. Dass das die serbische Gesellschaft stark belastet hat, ist, glaube ich, auch keine Frage. Und man kann sich vielleicht auch fragen, setzt man die richtigen Anreize? Ist es nicht tatsächlich so, dass ein Diktator irgendwann an dem Punkt steht, dass er denkt, ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren? Und will man diesen Effekt bei ihm auslösen? Da kann man, finde ich schon, und muss man drüber nachdenken. Das wäre so ein bisschen ein Zielkonflikt vielleicht zwischen einerseits Befriedung und andererseits Gerechtigkeit und Aufarbeitung von Unrecht. Vielleicht kriegt man den Frieden nur um den Preis, dass man bestimmte Leute nicht in dem Umfang verfolgt, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und dann steht man vor einer sehr schwierigen Frage, wie man das machen. Und die Frage ist auch, wer entscheidet eigentlich, welchen Weg man da geht? Entscheidet die internationale Gemeinschaft, wie im Jugoslawien-Tribunal, wir verfolgen und setzt Serbien unter Druck, festzunehmen und auszuliefern? Oder entscheidet vielleicht ein Land selbst? Südafrika hat das schwierige Apartheidsregime ganz anders aufgearbeitet mit den sogenannten Wahrheitskommissionen und damit letztlich davon abgesehen, dass Leute, die schwere Straftaten begangen haben, ähnlich schwere Straftaten begangen haben, strafrechtlich verfolgt wurden. Wer vor einer solchen Wahrheitskommission alles erklärt, erzählt, ich sag mal in Anführungszeichen gebeichtet hat, der wurde dann nicht strafrechtlich verfolgt. Das ist eine schwierige Frage, wie man solche Dinge voneinander, solche unterschiedlichen Formen mit einer schlimmen Vergangenheit umzugehen, wie man das auswählen soll und nochmal, wer es auswählen soll. Südafrika hat das selbst entschieden. Unter dem römischen Statut wäre es, glaube ich, im Moment schwierig, eine solche Entscheidung durchzusetzen. Da wird verlangt, dass strafrechtlich verfolgt wird. Und ob ein Gericht sagen würde, die Truth Commissions in Südafrika waren eine angemessene Aufarbeitung, das weiß ich nicht.
Es gibt noch viele Gedankenkonstrukte, denen Christian Walter in Zukunft nachgehen möchte. Im Sommer kommen jetzt erst einmal 30 Studierende aus der ganzen Welt nach München, um für 2 Wochen mit internationalen Dozenten über War and Peace zu sprechen, also Krieg und Frieden in der Summer School. Walter wird auch dort zur Responsibility to Protect sprechen. Mir bleibt jetzt noch Zeit für eine letzte Frage.
Die Zeit verfliegt und ich frage mich gerade, kennen Sie Langeweile?
Nein, natürlich nicht. Das ist aber ja auch das Schöne eigentlich, jetzt gar nicht so sehr an diesen Themen, sondern es ist das Schöne an diesem Beruf, dass man sich seine Themen selber suchen kann, dass man nur in ganz begrenztem Umfang jemanden hat, der einen zwingt, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen und dass man einfach die Dinge raussuchen kann, sich mit den Dingen beschäftigen kann, die einen interessieren. Und dann sollte es eigentlich per se so sein, dass das nicht langweilig ist. Denn wenn es langweilig wäre, dann müsste man sich eben mit was anderem beschäftigen.
Wir sind schon wieder am Ende der Tonspurforschung. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich konnte zeigen, dass Jura alles andere als trocken ist. Euch wünsche ich jetzt erst einmal wie immer frohes Forschen, eure Annik Rubens. This
podcast is brought to you by LMU Munich.